Jesus wird auch das zentrale Thema der Predigt sein von der Johanna. Und die Johanna hat mich gebeten, den Predigttext vorzulesen. Das ist Hebräer Kapitel 7. Melchisedek, ein Priester wie Jesus Christus. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird es uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer in Ewigkeit. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi, und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die, wie sie, von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt, und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für sein Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegneten. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte, und das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein anderes Priestertum, wäre es dann nötig gewesen, einen Priester einzusetzen, der zu einer ganz anderen Ordnung gehört, einen Priester wie Melchisedek und nicht einen wie Aaron? Und wohlgemerkt, eine Änderung der priesterlichen Ordnung bedeutet zwangsläufig eine Änderung des Gesetzes überhaupt. Dieser Priester, auf den die Schrift hinweist, gehört in der Tat einem ganz anderen Stamm unseres Volkes an. Einem Stamm, von dem nie jemand den Dienst am Altar versehen hat. Denn wie wir alle wissen, kommt unser Herr aus Juda und Mose hat nie etwas von Priestern aus diesem Stamm gesagt. Und noch viel deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genau wie bei Melchisedek, nicht auf eine bestimmte vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Das wird von jener Stelle in der Schrift bestätigt, an der es heißt, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als ohnmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in seinem Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen hohen Priestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst, und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten hohen Priester sind schwache, mit Federn behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum hohen Priester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener hoher Priester.
Dankeschön, Andreas. Als ich im Dezember hier war zum Adventskonzert und mit dem Mike gesprochen habe über die Predigt heute und er mir sagte, ja, wir haben gerade eine Predigtreihe, Hebräer ist dran und würdest du Hebräer 7 machen mit Melchisedek? Und ich muss gestehen, ich war damals ein bisschen mutig und habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Und dann war ich wieder zu Hause und habe den Text seit langem mal wieder gelesen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr den gerade gehört habt, aber ich dachte erstmal so, hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Und es ist aber davon auszugehen, dass die Empfänger des Hebräerbriefes damals mehr verstanden haben als ich, dass sie mehr verstanden haben als Bahnhof. Und ich glaube, das ist was die Empfänger des Hebräerbriefes von mir und ich vermute auch einfach mal von euch unterscheidet. Und ich habe mir dann auch, wenn mir oder uns dieses jüdische Denken, was die Empfänger des Hebräerbriefes hatten, weil es ist davon auszugehen, dass es Christen waren, die einen jüdischen Hintergrund hatten, auch wenn euch das fehlt, glaube ich und bin davon überzeugt, dass dieser Text uns heute trotzdem noch was zu sagen hat. Man muss oder vielleicht ein bisschen tiefer graben und kann jetzt vielleicht auch nicht alles komplett in einer Predigt ausführen. Ich glaube, da könnte man einen guten Abend- oder ein Wochenendseminar drüber machen. Ich habe gedacht, auch nur über dieses Kapitel 7. Aber ich glaube trotzdem, dass man das auch ein bisschen kürzer fassen kann. Ich habe es versucht. Ja, worum geht's in dem 7. Kapitel des Hebräerbriefes? Das ist die Präsentation. Ich habe mal den Computer gefragt, dass er nachzählt. Es gibt zwei Begriffe, also ein Name und ein Begriff tauchen in dem Text häufig auf. Das ist einmal Melchisedek, der taucht 11-mal im Text auf. Und dann auch das Wort Gesetz, das kommt 7-mal vor. Deswegen kurz ein bisschen dazu. Melchisedek, der Autor des Hebräerbriefes, fasst im Prinzip die Geschichte nochmal zusammen von Melchisedek. Aber ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, als ihr es gehört habt. Dieser Kampf gegen die Könige, von dem da die Rede ist, ich konnte damit nichts anfangen oder nicht viel anfangen, musste nochmal nachlesen. Im 1. Mose 14 steht das. Das war in der Zeit, nachdem Abraham und sein Neffe Lot, die ja anfangs zusammen unterwegs waren, sich getrennt hatten. Da haben 4 Könige aus dem Gebiet zwischen Euphrat und Tigris Krieg geführt gegen 5 Könige im Südosten des Toten Meeres, unter anderem die Könige von Sodom und Gomorra. Die 4 anderen Könige, die haben die Könige von Sodom und Gomorra in die Flucht geschlagen, haben ihre Städte geplündert, die Einwohner verschleppt. Und jetzt kommt Abraham ins Spiel, denn Lot lebte zu der Zeit in Sodom und war unter den Verschleppten. Als Abraham das gehört hat, ist er mit 318 seiner Leute los, ist den 4 Königen hinterhergejagt und schlug sie in die Flucht und hat ihnen das zuvor Geraubte wieder abgenommen. Und dann taucht Melchisedek auf, der König von Salem und, wie es heißt, ein Priester Gottes des Höchsten. Melchisedek bringt Abraham Brot und Wein, segnet ihn und Abraham gibt Melchisedek den 10. Teil des Erbeuteten, beziehungsweise eigentlich des Befreiten. Und dann scheinen sich ihre Wege auch wieder zu trennen. Melchisedek taucht dann im Alten Testament noch einmal in Psalm 110 auf, den wo es ja auch in Hebräer 7 zitiert wird. Genau. Der Herr hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen. Du sollst für alle Zeiten Priester sein. Ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Das ist ein Psalm, der auf Jesus hinweist. Und da kommt der Name Melchisedek nochmal vor. Ansonsten taucht er in der Bibel auch nur noch im Hebräerbrief auf, dann im Neuen Testament. Dann Gesetz. Mit Gesetz ist das Gesetz gemeint, das Gott Mose gegeben hat. Der ganze Vorschriftenkatalog, den die Juden einzuhalten versuchten, um Gott zu gefallen. Ich habe mal im Lexikon zur Bibel nachgeguckt. Da gibt es eine Definition zum Thema Gesetz. Eine Lebensordnung buchstäblichen Sinnes, in der Gott sich mit einem erwählten Menschen stellvertretend für die anderen oder mit dem erwählten Volk Israel stellvertretend für alle Völker in engste Lebensgemeinschaft setzt. Gott hat also mit dem Gesetz, das er Mose gab, eine Art und Weise festgelegt, in der das Leben geregelt ist, um mit Menschen eine enge und eigentlich die engste Lebensgemeinschaft überhaupt einzugehen. Eine wichtige Rolle im Gesetz des Moses waren die Priester. Das waren die Vermittler zwischen Gott und Menschen. Sie haben die Opfer gebracht für die anderen Menschen, mussten sich nach bestimmten strengeren Vorschriften richten als normale Menschen. Und der Chef von den Priestern quasi war der hohe Priester. Der hatte die Aufsicht über alles, was im Tempel war. Und für ihn galten nochmal strengere Vorschriften als für die normalen. Der hohe Priester war der, der einmal im Jahr in den Tempel ins Allerheiligste durfte. Da, wo die Bundeslade stand, das sichtbare Zeichen von Gottes Gegenwart. Also einmal im Jahr durfte der hohe Priester in die Gegenwart Gottes, sich in die direkte, unmittelbare Gegenwart Gottes begeben. Die Priester, das waren nach dem mosaischen Gesetz Männer, die aus dem Stamm der Leviten kamen. Das Priesteramt wurde vererbt, also man musste aus dem Stamm Levi kommen, ansonsten konnte man kein Priester werden. Und nach dem Exil wird berichtet, als die Israeliten wieder zurückkehrten, da wurde sogar einigen Priestern das Priesteramt verwehrt, weil sie ihre Abstammung nicht einwandfrei nachweisen konnten. Melchisedek taucht aber in der Bibel auf, bevor Mose überhaupt gelebt hat. Und von Melchisedek kennen wir auch gar nicht die genaue Abstammung. Seine Abstammung scheint für sein Priesteramt nicht relevant gewesen zu sein. Aber Melchisedek war nicht nur Priester, er war auch König, König von Salem. Melchisedek, dessen Name bedeutet König der Gerechtigkeit, und er war König von Salem, übersetzt König des Friedens. Und ich glaube, König, Gerechtigkeit, Frieden, da klingelt doch auch was in unseren christlich sozialisierten Ohren. Denn ich habe gemerkt, oder auch in Kommentaren gelesen, auch wenn der Name Melchisedek viel öfter vorkommt in dem Kapitel, geht es eigentlich um Jesus in dem Kapitel. Manche Ausleger vermuten, dass die Empfänger des Hebräerbriefes in Gefahr standen, wieder in ihre alten jüdischen Traditionen zurückzukehren und durch das Halten des Gesetzes versuchten, Gott zu gefallen. Und immer wieder ermutigt der Autor die Empfänger, er fordert sie direkt auf, am Glauben an Jesus dran zu bleiben und nicht wieder zurückzufallen und versuchen, durch das Einhalten des Gesetzes Gott zu gefallen. Der Autor des Hebräerbriefes macht auch deutlich, dass Jesus höher steht als das mosaische Gesetz, dass Jesus viel mehr ist als die ganzen Opferhandlungen der levitischen Priester. Und dazu nutzt der Autor den Vergleich mit Melchisedek, einen Vergleich, der mir zugegeben jetzt nicht ganz so viel gesagt hat, wo ich mich echt erstmal reinlesen musste, mit dem ich eher wenig anfangen kann, mit dem aber die Empfänger des Hebräerbriefes mit ihrem jüdischen Hintergrund mit Sicherheit viel mehr anfangen konnten, der ihnen logisch erschien. Denn Jesus ist derjenige, der vollkommen und sinnlos ist, wohingegen die levitischen Priester immer wieder erst für sich selber auch Opfer bringen mussten, bevor sie überhaupt für andere das Opfer darbringen konnten. Jesus ist derjenige, der sich selbst als Opfer gegeben hat, damit alle Menschen, damit ich, damit ihr uneingeschränkten Zugang haben zur Gegenwart Gottes. Jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr, wie damals der Hohepriester. Durch Jesus hat Gott die priesterliche Ordnung geändert. Gott machte Jesus zu dem einen Priester, zu dem Mittler zwischen sich und uns. Es war und ist auch eigentlich unmöglich, sich an alle Gesetzesvorschriften des mosaischen Gesetzes zu halten. Und deswegen ist es auch nicht, also ist das mosaische Gesetz auch nicht in der Lage dazu, Menschen vor Gott vollkommen zu machen. Aber durch Jesu Tod und seine Auferstehung haben wir ungehinderten Zugang zu Gott. Und das war dem Autor des Hebräerbriefes wichtig, das nochmal rauszustellen, das ganz klar zu machen und den Leuten deutlich zu machen, Jesus ist wichtig, Jesus ist genug und nicht das Einhalten der mosaischen Gesetze. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Ich möchte gerne nochmal auf die Definition vom Gesetz zurückkommen und habe sie noch ein bisschen komprimiert zusammengefasst. Eine Lebensordnung, in der Gott sich mit einem erwählten Menschen in engste Lebensgemeinschaft setzt. Das ist quasi das, was dich, was mich betrifft. Gott setzt sich mit dir und mit mir in engste Lebensgemeinschaft. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für alles, was uns Menschen von Gott trennt, bezahlt hat, ist diese neue Lebensordnung in Kraft getreten. Aber ist uns diese neue Lebensordnung genug? Reicht es uns zu wissen, dass wir zu Gott gehören, wenn wir nur dran glauben und darauf vertrauen, dass wir durch eine persönliche Beziehung zu Jesus ungehinderten Zugang zu Gott haben? Ist uns die Beziehung zu Jesus genug? Oder geht es uns nicht vielleicht manchmal ähnlich wie den Empfängern des Hebräerbriefes? Haben wir vielleicht hin und wieder unsere eigenen Lebensordnungen im Kopf? Haben wir unsere ungeschriebenen Gesetze im Kopf? Vielleicht haben wir manchmal den Gedanken, dass wenn wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass sie Gott nicht gefallen, uns Gott den Zugang zu ihm jetzt erstmal verwehrt. Vielleicht sind wir in unserem Glauben so geprägt worden, dass man als guter Christ dieses oder jenes nicht tut. Ich weiß nicht, wer die christliche Band Super 2, ehemals Nimm 2, kennt. Die haben mal in einem Lied das ein bisschen aufs Korn genommen und ein Ausschnitt aus dem Lied ist: Christen müssen artig sein, keine Party, keinen Wein. Ein Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Ich weiß nicht, wie viele von uns dann im Himmel noch ihre Beine hätten, aber das hat das ein bisschen aufs Korn genommen und ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man wirklich das nicht als Spaß sieht, sondern wirklich danach lebt. Also ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ich war als Kind nicht immer das liebste und bravste Mädchen und ab und an, wenn ich mal wieder nicht brav gewesen bin, dann bekam ich von meiner Oma, die bei meinen Eltern im Haus wohnt, zu hören: Jetzt hat dich der Herr Jesus aber nicht mehr lieb. Was für ein Unsinn. Ich würde meine Oma im Großen und Ganzen schon als eine gottesfürchtige Frau bezeichnen, aber ihr Glauben ist eben in einer Gemeinde geprägt worden, die sehr, ja, in der es viele Verbote und Vorschriften gab, die das, glaube ich, tatsächlich wörtlich genommen haben. Ein Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Und so hat sie das auch weitergegeben. Das hatte sie so drin. Und das hat sie mir dann so gesagt. Ich habe dann, ist mir erst Jahre später dann wieder eingefallen, dass ich mir dachte, das ist ja totaler Schwachsinn. Und ich glaube schon auch, dass diese Gemeinde, in die meine Oma gegangen ist, gute Absichten hatte. Und dass die Menschen in der Gemeinde Gott gefallen wollten. Aber die Liebe Gottes ist nicht abhängig von dem, wie ich mich verhalte. Wahrscheinlich die Leute, die Kinder haben, wissen das. Ich habe keine Kinder. Ich habe seit ein bisschen über einem Jahr eine Nichte. Da war ich jetzt neulich mal babysitten. Zum ersten Mal haben wir das mal ausprobiert. Und meine Schwester hatte sie schon ins Bett gebracht. Und dann, als sie schlief, sind meine Schwester und mein Schwager auf den Geburtstag von Freunden und irgendwie 10 Minuten waren die weg, dann ist sie aufgewacht und fing an zu brüllen und brüllte und brüllte und brüllte. Und natürlich, ich bin nicht die Mama, ich habe sie nicht beruhigt bekommen und irgendwann hat es mich echt tierisch angefangen zu nerven. Ich hatte mir schon Oropax in die Ohren gepackt, hatte ich mir vorsorglich schon mitgenommen. aber es hat wirklich genervt. Irgendwann hat sie dann auch aufgehört. Aber in der Zeit, wo sie gebrüllt hat, hatte ich sie ja trotzdem noch genauso lieb wie vorher. Oder habe ich sie ja noch genauso lieb, wie als sie nicht gebrüllt hat. Und ich glaube, wie viel mehr muss es Gott mit uns gehen? Natürlich gibt es Sachen, die Gott gefallen, über die sich Gott freut. Aber Wir können Gott nicht mit dem, was wir nicht machen oder was wir machen, was ihm nicht gefällt, können wir seine Liebe nicht verlieren. Und wir können auch nicht sein Wohlwollen verdienen, indem wir uns an irgendwelche Regeln halten. Klar gibt es Dinge, die uns helfen, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Dinge wie Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen. Und natürlich ist es schön, wenn wir uns so verhalten, dass es Gott Freude macht. Aber Gott liebt uns nicht noch mehr, wenn ich täglich, oder Gott liebt mich nicht noch mehr, wenn ich täglich 5 Stunden in der Bibel lese und bete. Aber er liebt mich auch nicht weniger, wenn ich es nicht mache. Gott liebt uns uneingeschränkt und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das hat er durch Jesus möglich gemacht. Jesus ermöglicht uns den Zugang zu Gott an jedem Tag, zu jeder Zeit, zu jedem Ort. Und das ist genug. Oder nicht? Ich würde mir wünschen, dass ich manchmal einfach nur mit dem Finger schnipsen müsste, damit sich Erkenntnisse in meinem Kopf festsetzen. Aber so ist es bei mir leider nicht. Vielleicht geht es einem von euch anders, dann verratet mir den Trick. Von daher fällt es mir auch oft schwer, mir das bewusst zu machen. Ich habe letztes Jahr, als dann feststand, dass ich im Laufe dieses Jahres nach Ägypten ausreisen werde, habe ich mich schon ganz motiviert dran gemacht, das arabische Alphabet zu lernen. Es gibt da so eine, ich habe da so eine App auf dem Handy, da kann man sich die Buchstaben erst angucken und dann kann man da so einen Test machen, die sagen den Buchstaben und man muss den antippen. Das habe ich gemacht und ich habe mir das Alphabet ausgedruckt und in mein Bad gehängt. Ich habe es mir so hingehängt, dass ich es jedes Mal, wenn ich auf Toilette saß, dass ich drauf geguckt habe. Das Lernen mit der App habe ich eine Weile durchgehalten und dann hat meine Motivation ein bisschen nachgelassen. Ich habe es dann sein lassen und ich habe jetzt letztens seit langer Zeit mal wieder diesen wie viele Buchstaben erkenne ich Test gemacht, habe gedacht, naja, ich weiß ja eh nichts mehr. Aber es hat mich echt überrascht. Witzigerweise habe ich doch noch einige Buchstaben erkannt. Und ich glaube, dass das dadurch kam, weil ich jedes Mal im letzten Jahr, wenn ich auf Toilette saß, diese Tabelle vor Augen hatte und mir das angeguckt habe. Und ich glaube, wichtige Dinge müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und damit ihr die Aussage, Jesus ist genug, nicht vergesst, werde ich nachher auf den Tisch so kleine Kärtchen hinlegen. Da steht drauf, Jesus ist genug. Und dann könnt ihr euch eins mitnehmen und euch an den Ort hängen. Muss nicht die Toilette sein bei euch, keine Ahnung. Wenn ihr einen Spiegel im Flur habt, wo ihr immer drauf guckt, dass ihr euch das da hinhängen könnt und drauf gucken könnt, dass ihr euch das unbewusst einprägt. Weil ich glaube, das ist einfach so wichtig. Und die mit dem Fingerschnipsen funktioniert es nicht. Genau, ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du genug bist. Danke, dass du uns den Zugang ermöglichst zu Gott. Gott, ich danke dir, dass du kein Gott bist, der weit weg ist, zu dem wir nur an bestimmten Zeiten kommen können, sondern dass wir jederzeit zu jedem Ort zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du uns durch Jesus das möglich gemacht hast und bitte dich, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen, dass wir das nicht vergessen, dass es nichts bringt, wenn wir Dinge tun oder unterlassen, die dir vielleicht nicht gefallen, dass es nicht dazu führt, dass du uns mehr oder weniger liebst. Bitte dich, dass du uns das ins Herz schreibst, dass du uns das immer wieder vor Augen führst, dass wir das nie vergessen. Danke, dass du da bist. Amen.